So war die Überschrift von einem Bericht in der ARD vor ungefähr 3,5 Jahre her, also schon etliche Zeit her. Dort in diesem Gehirn, da wird alles erfasst. Und wahrscheinlich könnt ihr euch jetzt so ein bisschen vorstellen, entsprechend viele Computer und Monitore und irgendwelche Daten. Wem fallen beim Autofahren am Steuer die Augen zu? Erfasst. Wer geht bei Rot über die Ampel? Erfasst. Und wer schmeißt seine Tüte Müll nicht in den Mülleimer, sondern daneben? Erfasst. Intelligentes Stadtkonzept. So nennt die chinesische Regierung diese Überwachungszentren. Und jeder Stadtbezirk, zumindest in Shanghai, hat sein eigenes Datenzentrum. Und ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, es sind weit über 20 Millionen Menschen, die in dieser Stadt leben. Und so baut China als digitale Weltmacht ein Überwachungssystem aus. Biometrische Merkmale der Bürger werden gesammelt. So viele wie nur irgend möglich. Gesichtsbiometrie mit Iris-Scan. Stimmmitschnitte und eben DNA. Hinzu kommen Einkaufsdaten, Zahlungsdaten, Verbrauchsdaten für Strom und Wasser und personalifizierte Bestellungen von Zug- und Flugtickets. Und dabei kontrolliert dieser Staat nicht nur die Vergangenheit und die Gegenwart seiner Bürger, sondern es sollen auch Vorhersagen über die Zukunft gemacht werden. Und wie kann sowas gehen? Da gibt es sogenannte Algorithmen und die sollen präventiv erkennen, was Person A oder B zu tun im Schilde führt. Also, wenn sich drei Verbrecher, die man kennt, gleichzeitig in einem Hotel der Stadt einbuchen, dann führen die doch was im Schilde, oder? Und dann ist es ja vielleicht gut. Aber wenn sich drei Leute, die man kennt, hier Mitglied werden, was führen die im Schilde? Ja, merkt er das auch? Technototalitarismus. Alles überwacht, alles erfasst, alles gespeichert, alles kontrolliert. Zum Glück wohne ich nicht in Shanghai, sondern im beschaulichen, gut bürgerlichen Pfuhl. Und ich gehe jetzt nicht weiter auf den Ortsnamen ein. Aber ich wohne gerne dort. Und meine Frau, die arbeitet in der häuslichen Pflege bei der Diakonie. Und sie erlebt auf der Arbeit, wie immer häufiger in den Wohnungen pflegebedürftiger Personen irgendwo Kameras installiert sind. Angehörige versuchen, so eben auf die Pflege ihrer Angehörigen, die besser im Blick zu haben. Und ein Stück weit kann ich das ja nachvollziehen. Bitte nicht nur Kopfschütteln. Aber wenn da jemand aus dem Bett fällt oder einfach bei Nacht auf dem Weg in die Toilette irgendwo liegen bleibt und nicht mehr selber hochkommt. Ja, also da hat's ja schon was dran. Aber ganz ehrlich, ich mag's nicht. Und so will ich das nicht. Ich will nicht erfasst sein oder werden. Ich will nicht, dass andere wissen, ob ich stehe oder gehe oder sitze oder liege. Nein, ich will das nicht. Aber ich will jetzt mit euch als Predigtext Psalm 139, die ersten 12 Verse lesen und sprechen. Und ihr dürft einfach gerne mitsprechen. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben, und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Von David. So beginnt dieser Psalm. Und dieser David lebte so ganz grob vor circa 3000 Jahren. Für ihn gab es ganz sicher noch keine digitale Überwachung. Und doch, seine Aussagen verdeutlichen, dass auch er sich von Gott, dem Schöpfer des Himmels, des ganzen Universums, durchschaut wusste. Er ging von einem omnipräsenten Gott aus. Omnipräsent. Lateinisch omni heißt alles. Und präsens kennen wir von der Grammatikunterricht Gegenwart. Gegenwärtig, anwesend. Omnipräsent. Allgegenwärtig. Immer da. Die Allgegenwart Gottes. Darum soll es heute Morgen gehen. Und das meint einfach, dass er da ist, gegenwärtig. Und du kannst dich ihm nicht entziehen. Er ist überall zur gleichen Zeit, auch wenn wir seine Präsenz nicht immer wahrnehmen. Gottes Allgegenwart. Was löst das bei dir aus? Ich denke, zwei Seiten einer Medaille. Da gibt es eben zuerst dieses befreiend, aufrichtend und tröstlich. Oder kurz, schön und gut. Oder eben die andere Seite. Und das ist dann eher doch bedrohlich, bedrängend, beängstigend. Ausgeliefert und überwacht. Wir leben in einer Welt, die alles zeigt, alles teilt und alles vergleicht. Doch mitten in dieser Welt sieht Gott gerade dein Verborgenes, dein Verstecktes, und er sieht das, was du dich nicht traust zu zeigen. Und er sieht es nicht nur bei dir, sondern er sieht es auch bei mir. Möglicherweise thematisiert David in Psalm 139 ein entscheidendes Erlebnis, eine Situation aus seinem Leben, wo er als der große König von Israel auf eine harte Tour entdecken musste, dass er zwar Menschen täuschen und hinters Licht führen kann, aber nicht Gott. David war auf dem Höhepunkt seiner Karriere zum Ehebrecher, zum Mörder, zum Betrüger geworden. Typisch Mensch. Er wollte sein Tun verheimlichen und als König standen ihm dementsprechende Möglichkeiten zur Verfügung. Er befahl und seine Wünsche wurden durch Befehlsempfänger ausgeführt, umgesetzt. Und er selber konnte sich eine scheinbar reine Weste bewahren. Er führt sein Leben unbehelligt weiter, wie wenn nichts gewesen wäre. Zugleich verstrickt er sich immer tiefer in Lug und Betrug. Und er hatte seine Rechnung ohne Gottes Allwissenheit und Allgegenwart gemacht. Zunächst lief alles relativ gut, bis eben auf jenen Tag, als er Besuch bekam. Nathan, der Prophet Gottes. Und dieser Prophet war von Gott eingeweiht worden. Und er konfrontierte David mit seiner Vergangenheit, mit seinem Unrecht. Und alles kam ans Licht. Er, David, der große Goliath-Bezwinger, erlebte wahrscheinlich die größte Niederlage seines Lebens. Eingestehen, was er getan hatte, verbunden mit all den entsprechenden Konsequenzen. Gott weiß Bescheid. Gott ist informiert über mich. Über jeden, durch und durch. Und von daher kann die Allgegenwart Gottes sehr wohl bedrohlich, beängstigend sein. Aber gerade da, wo David das erlebt, dass er durchschaut ist, wo er mit dem Scherbenhaufen seines Lebens konfrontiert wird, da erlebt er, dass Gott nicht der penetrante, gnadenlose Überwacher ist, der minutiös alles Fehlverhalten abspeichert. Und er ist auch nicht der kleinliche Verkehrspolizist, der in den Straßen von Ulm am liebsten Knöllchen um Knöllchen verteilt. Gott ist und bleibt der ganz andere. Er ist der Heilige, der Allwissende, der Allgegenwärtige. Er weiß, wo er mich findet. Doch er kommt, damals David und heute mir und dir, in Liebe entgegen. In seiner Liebe lässt er Licht hineinfallen in unsere Dunkelheit. In seiner Liebe deckt er nicht alles zu, sondern er deckt auf. Aber nicht, um mich und dich fertig zu machen, sondern um dir und mir Perspektive und neues Leben zu ermöglichen. Befreiend, aufrichtend, tröstend. Es ist gut und es tut gut. Ankommen bei Gott dem Vater, angenommen sein, von dem einen, der mich liebt, mich kennt und mir vergibt. Gott kennt mich und dich durch und durch. Kennst du auch ihn? Kennst du seine Heiligkeit, die kein Unrecht duldet? Kennst du seine Güte und seine Vergebungsbereitschaft, seine ausgestreckte Hand, die dich führen und leiten möchte? In diesen Versen aus Psalm 139, glaube ich, werden uns verschiedene Dimensionen seiner Gegenwart beschrieben. Da ist zunächst die wesenhafte Allgegenwart. Das bedeutet, Gott erfüllt das ganze Universum, den Mikro- und den Makrokosmos. Es gibt keinen Quadratmillimeter Fläche auf dieser Erde, wo Gott nicht wäre. Und es gibt keinen Raum, wo er nicht ist. Zeitgleich, präsent, im Himmel und auf der Erde. Und im Psalm 139 ist auch vom Totenreich die Erde, also unter der Erde. Er ist da, wo immer Menschen sind, er ist da. Und daraus zu folgern, dass alles Gott ist, ist falsch. Es ist immer der Schöpfer und die Schöpfung. Und der Schöpfer geht nicht auf in der Schöpfung. Er ist wesenhaft gegenwärtig. Und es ist eine wirksame Gegenwart. Wirksam in dem, dass er diesen Kosmos erhält. Er regiert und er bestimmt den Lauf der Weltgeschichte. Er ist nicht der Distanzierte, der irgendwo sitzt, Däumchen dreht und sinngemäß sagt, schauen wir mal. Nein, nicht unbeteiligt. Und nicht nur weltweit am Ball, sondern ganz individuell bei mir und bei dir. Er möchte unser Herz und unser Denken verändern. Und darum ein drittes, die gnädige Allgegenwart. Gnädig im Sinne von Erbarmen, Erlösen, Retten, Versöhnen. Denkt an David. Gott ließ ihn seine Sünde erkennen. Gott wirkte Bereitschaft zu Umkehr und Buße. Er bekannte sein Versagen und er erlebte, wie Gott ihm vergab und Neuanfang ermöglicht. Gott wendet sich denen zu, die sich auf ihn einlassen. Nochmals, Gott ist nicht der erbsenzählende Überwacher, sondern er ist wie der liebende Vater. Und Jesus hat uns ja diese Geschichte vom liebenden Vater erzählt, der zwei sehr unterschiedliche Söhne hat. Aber geliebt waren beide. Und wie ist das in Leidenszeiten? Oder wie ist das, wenn ich von Gottes Gegenwart nichts fühle? Wenn er mir weit weg erscheint, so als habe er mich vergessen? Gegenfrage. Können wir auch dann Gottes Allgegenwart vertrauen? Gottes Gegenwart vertrauen, auch wenn ich nichts fühle? Auf jeden Fall. Gott kann nicht lügen. Er hat versprochen, bei uns zu sein. Er hat versprochen, uns nicht zu verlassen, nicht von uns zu weichen. Und an dieser Zusage gilt es festzuhalten. Ich erinnere an Jesus, als er am Kreuz starb, fühlte er sich von Gott verlassen. Doch Fakt ist, dass Gott, der Vater, sehr wohl bei ihm war. Und dass Jesus sich am Ende seines Lebens und am Ende seines Leidens sehr wohl der liebenden Fürsorge Gottes anvertraute. Er betete: Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und was bei Jesus galt, das gilt auch für mich und dich. Psalm 139, Vers 10. Auch dort, ganz gleich, wo immer hin ich fliehe, auch dort, deine Hand leitet mich. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und darum in Gottes Gegenwart leben. Ja, es kann mich beängstigen, aber es kann mich auch trösten. Es kann furchteinflößend sein, aber es will mich befreien. Und es liegt jetzt an dir und mir, diese Beziehung zu gestalten. Ich möchte euch ein paar Tipps geben, Wünsche, wie du und ich uns dieser Gegenwart Gottes immer wieder neu bewusst werden können. Meine Bitte: Nimm dir jeden Tag, jeden Morgen neu einen Augenblick Zeit. Ein Augenblick sind nicht 2 Stunden. Ein Augenblick sind vielleicht 2 Minuten. Und manchmal reicht vielleicht eine. Bei deiner Tasse Kaffee, beim Verlassen, beim Gang durch die Haustür, richte dich aus, dass du in den Tag startest im Wissen um seine Gegenwart. Und darum üb dich darin, diese Gegenwart Gottes wahrzunehmen. Wenn du morgens den Schlüssel ins Zündschloss deines Autos steckst. Okay, die neuen haben keinen mehr. Wenn du an der ersten roten Ampel stehst, sei dir bewusst, du bist nicht alleine unterwegs. Wenn du an der Schulbank, an der Werkbank oder im Homeoffice sitzt, sei dir der Gegenwart Gottes bewusst, mach dir's bewusst, vielleicht durch ein Symbol, ein Kreuz, ein Bild, ein Stein, eine Spruchkarte, ein Knoten im Taschentuch. Ja, sei kreativ, aber lass dich in deinem Alltag immer wieder neu daran erinnern, Gott ist da. Und dann praktiziere Stille vor Gott. Und da brauchst du ein paar Minuten mehr wie 2 oder 3. Zeit einplanen, damit dein Körper, deine Seele, dein Geist zur Ruhe kommen kann. Eintauchen und auftanken in der Gegenwart Gottes. Und wenn du möchtest, dann nimm doch einfach Worte aus Psalm 139 oder aus einem der vielen anderen Psalmen. Und um das gleich praktisch zu machen, habe ich euch die letzten 2 Verse hier an der Wand. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Lasst uns einen Augenblick der Stille vor Gott haben, dass Gott dich durchforschen darf und kann. Ich werde dann zum Abschluss beten. Und wir feiern dann gemeinsam Abendmahl. Allmächtiger Gott, wer bin ich? Wer sind wir, dass du dich uns zuwendest? Du kennst uns durch und durch. Du willst in Gemeinschaft mit uns leben. Danke für deine Gegenwart, gerade auch jetzt in diesem Augenblick. Mach du uns immer wieder gewiss, dass du keinen von uns ignorierst oder übersiehst. Du hast gehört, was jeder in der Stille vor dich brachte. Du kennst die verborgensten Gedanken unseres Herzens und auch unsere tiefsten Wünsche. Lass uns immer wieder neu froh und freudig deine guten Gaben empfangen. Gib uns Anteil an Jesus Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Und so setzen wir unsere Hoffnung auf dich. Amen. Lasst uns so gemeinsam Abendmahl feiern, in dieser Gegenwart, dass er greifbar, erfahrbar in Brot und Kelch uns begegnet. Ich lese die Worte aus 1. Korinther 11. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst oder aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen, und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Ich möchte bitten, dass die beiden Mitarbeiter nach vorne kommen. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam das Vaterunser sprechen. Und wenn möglich, möchte ich bitten, sich zu erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir, schenke, bewahre, erhalte dir seinen Frieden. Amen. Bitte nehmt nochmals Platz. Wir singen noch gemeinsam das letzte Lied.